Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute zum 32. Teil unserer Reihe zur biblischen Heilsgeschichte 1. Mose 32. Wir werden ganz zum Schluss auch einen kleinen Blick schon ins Kapitel 33 tun. Und ich lese Kapitel 32, die Verse 2 bis 9. 1. Mose 32, 2 bis 9. Und Jakob zog seiner Wege, da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes, und er gab dieser Stätte den Namen Machanaim. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom, und er befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Bruder zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob, bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde. Und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen, und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir haben das Thema »Ich lasse dich nicht«. Du segnest mich denn. Jakob hat gerade die brandgefährliche Begegnung mit Laban nur durch das persönliche Eingreifen Gottes überstanden. Das haben wir letzten Sonntag gehört unter dem Thema Gott sorgt auch für irdische Gerechtigkeit. Laban ist mit seinen Männern wieder abgezogen. Das sind die Verse unmittelbar voraus. Dem Jakob durfte das Herz noch bis zum Halse schlagen, die Aufregung einer solchen Flucht- und lebensbedrohlichen Begegnung verfliegt ja nicht in einem Augenblick. Jakob durfte noch sehr aufgewühlt gewesen sein von den ganzen Ereignissen. So macht auch er sich weiter auf den Weg Richtung Mamre und Beersheba. Da begegneten ihm Engel Gottes. Es ist nur ein unscheinbares Sätzlein. Da begegneten ihm Engel Gottes. Die Bibel macht kein großes Aufheben drum. Ab Vers 4 sind wir schon wieder in der nächsten Szene. Die Engel schon wieder ganz aus dem Blick. Es wirkt so, als wäre der Hinweis auf diese Engel nur eine beiläufige Bemerkung. Gottes Wort sagt uns nicht, wie viele es waren, noch viel weniger, wie sie aussehen. Es erzählt uns nicht, ob es zu einem Gespräch zwischen Jakob und den Engeln kam, ob sie ihm was sagten, ob er sie was fragte. Es wird nur berichtet, dass Jakob die Engel sah. Und es müssen viele gewesen sein. Denn Jakob stellt beim Anblick der Engel fest, das ist das Heerlager Gottes. Und ein Heer besteht nun in der Regel nicht aus einer Handvoll und auch nicht aus einem Dutzend oder zwei Dutzend Leuten. Der hebräische Begriff für Heerlager, Machaneh, findet sich wieder in 1. Chronik 12, Vers 23. Dort wird berichtet, wie 7 Oberhäupter der Tausendschaften von Manasse zu David überlaufen, bis es ein großes Heerlager wurde wie ein Heerlager Gottes. Da haben wir genau die gleiche Formulierung wie 1. Mose 32. Wir dürfen also annehmen, dass Jakob Tausendschaften an Engeln Gottes sah. Und zwar offensichtlich aufgeteilt, deshalb nennt er den Ort Machanaim, das ist im Hebräischen eine Pluralform, Doppellager. Calvin geht deshalb durchaus naheliegend davon aus, dass die Engel zu beiden Seiten den Tross des Jakob umgaben. Man weiß nicht sicher, vermutet aber, dass dieses Machanaim hier südlich des Gebirges Gilead am Jabok gelegen haben könnte, diese beiden Ausgrabungsstätten in diese Richtung ungefähr, wird's vermutet. Genau wissen wir es aber wohl nicht. Für Jakob war die Begegnung sicherlich mehr als nur eine nebensächliche Angelegenheit. Und es wird sicher auch ganz bewusst erwähnt an dieser Stelle. Gott zeigt dem Jakob in dieser Situation, ich bin mit dir. Und Jakob darf sehen, wie an anderer Stelle Elisa und Gott dem Knecht Gehasi die Augen öffnet für die Heerscharen Gottes, was im Psalm 139,5 uns zugesagt ist, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Der einen Gefahr ist Jakob gerade entronnen, und wir hatten letztes Mal gehört, es war keine geringe Gefahr. Und die Gefahr ist für Jakob damit keineswegs vorüber, es ist, die nächste steht schon unmittelbar vor ihm, die Begegnung mit Esau. Und Jakob hat keine Ahnung, wie Esau ihm begegnen muss, wird. Er muss mit dem Schlimmsten rechnen. Und dass er das tut, zeigt der ganze Vorgang. Und wie wir schon in der Auseinandersetzung mit Laban gesehen haben, Jakob hat zu diesem Zeitpunkt ganz offenbar noch keine größere Schar an bewaffneten Männern bei sich gehabt. Er würde der Willkür Esaus menschlich betrachtet hilflos ausgeliefert sein. Das ist zwar nur die menschliche Sicht, aber wir können diese menschliche Sicht in Zeiten der Not und Gefahr auch als Kinder Gottes trotz allen Gottvertrauens selten ganz abschütteln. Und so geht's Jakob auch hier. Er sieht die Engel, er weiß, der Herr ist mit seinen Heerscharen an meiner Seite, aber sein Herz bleibt unruhig. Und Calvin stellt dazu fest, den Kindern Gottes ist bei aller Festigkeit doch auch Schwachheit nach dem Fleisch zu eigen. Und ich vermute, wenn wir ehrlich sind, können wir das alle auch selbst bestätigen. Und dazu kommt, soweit ich sehe, dass es wohl zum eigentlichen geistlichen Durchbruch im Leben des Jakob und seiner Beziehung zum Herrn noch nicht wirklich gekommen ist. Er weiß um Gott, er weiß um den Segen Gottes, er weiß ihn zu schätzen, er hat Gott erlebt, schon vor 20 Jahren im Traum mit der Himmelsleiter. Er hat Gottes Bewahrung und Durchhilfe im Zusammenhang mit Laban erfahren. Er sieht jetzt die Tausendschaften Gottes an seiner Seite. Aber irgendwo hat man den Eindruck, er hat noch kein sehr persönliches, direktes Verhältnis zum Herrn, zum Gott Abrahams und dem Schrecken Isaaks. So nennt er ihn selber, den Herrn Laban gegenüber, 1. Mose 31, 42. Und ich sage an dieser Stelle schon, er sagt interessanterweise nicht mein Gott. Für mich so ein kleines Indiz. Fiel mir damals Kapitel 31 schon auf. Zunächst trifft er deshalb menschliche Vorsorge. Nicht, dass das an sich ungeistlich wäre, betone ich immer wieder ganz und gar nicht, aber die Reihenfolge, die sagt möglicherweise schon etwas aus. Denn bevor er sich an den Herrn wendet mit seiner Not, macht Jakob sich selbst ans Werk. Erstmal sondiert er die Lage. Dazu schickt er Boten voraus, und zwar ins Land Seir, im Gebiet Edom. Das haben wir hier unten. Da oben haben wir das Gebirge Gilead, hier der Jabok, und da unten das Gebirge Seir und das Gebiet östlich davon Edom. Esau hält sich also weiter im Süden auf, da unten. Er hat sich vom Haushalt seines Vaters Isaak getrennt und ist über die Arabah hinübergezogen, sehen wir hier auf dem Bild im Hintergrund, wohl Hügel des Gebirges Seir, und hat sich dort und östlich davon im Gebiet Edom niedergelassen. Wir sehen, dass ein Minimum zumindest an Information über Esau zu Jakob auch nach Haran gelangt sein muss, denn er weiß immerhin, wo er seinen Bruder suchen muss. Nicht mehr beim Vater Isaak, sondern woanders. Also Esau hat sich vom Haushalt seines Vaters getrennt und sich ein eigenes Gebiet gesucht. Ich habe mich gefragt, warum Jakob diese Route gewählt hat, nämlich wenn er hier ist und jetzt seine Leute da runter schickt, dann kam er ja östlich des Jordan runter. Warum ist er nicht oben schon auf die westliche Route ausgewichen? Wäre nach meiner Logik viel naheliegender gewesen. Hat er gehofft, dass er Laban damit entkommt, weil Laban ihn vielleicht eher auf der westlichen Route vermutet? Wäre eine Möglichkeit. Oder war es ihm wichtig, auch wenn ihn das in akute Lebensgefahr bringt, die Sache mit seinem Bruder Esau zu klären? Das halte ich für das Wahrscheinliche. Jakob wollte Frieden schaffen für sich und seine Familie. Und er ging lieber das Risiko ein, gleich umgebracht zu werden, als ständig in Ungewissheit und Furcht leben zu müssen, ob und wann Esau kommt, um Rache zu üben. Vor allem unter diesem Aspekt ist es dann logisch, dass er Boten hinunterschickt ins Gebiet Edom, denn er führt damit ohne äußere Not von sich aus aktiv diese Begegnung mit Esau herbei. Wir sehen später, dass er gar nicht die Absicht hat, in den Süden ins Gebiet Edom zu ziehen. Er ist ja hier, der macht sich nachher, nachdem die Begegnung mit Esau ist, nach Westen weg und zieht hinauf nach Sichem. Vom Jabok, Phnuel hinauf nach Sichem. Der Esau ist ganz da unten. Also er hätte so gesehen überhaupt keine Veranlassung haben müssen, Boten zu Esau zu schicken, wenn er nicht die Begegnung mit ihm ganz bewusst herbeiführt. Die Boten, die Jakob zu Esau schickt, haben eine äußerst demütige Nachricht. Vielleicht ist euch auch beim Lesen, beim Hören aufgefallen, so spricht dein Knecht Jakob. Es ist keine Frage, dass Jakob mit einem fast schon zu viel an Unterwürfigkeit und Demut seinen Bruder versöhnlich stimmen will. Knecht Esaus ist er als Träger des Erstgeburtssegens ganz gewiss nicht. Wobei das auch mehr die geistliche Ebene betrifft, hier geht's um irdische Kräfteverhältnisse und da weiß Jakob seinen Bruder sich selbst weit überlegen. Und in menschlicher Klugheit trägt er dem dann auch Rechnung. Die Boten kommen nach einiger Zeit mit einer Nachricht zurück, die Jakob eher in Panik versetzt als beruhigt. Sie berichten, wir haben deinen Bruder gefunden und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Und da sinkt dem Jakob offensichtlich das Herz ganz weit in die Hose. Über die Gemütslage des Esau wird nichts berichtet. Kommt er in Frieden oder kommt er zur Rache? Vor allem die spannende Frage, wozu braucht er 400 Mann? Das hätte mir auch Sorge gemacht. Wir haben hier mit Sicherheit an bewaffnete Männer zu denken. Jakob schwant Übles, er gerät in Panik. Wir lesen Vers 8 und immer wenn zwei Formulierungen verwendet werden für die eine Sache, ist besonders kräftig. Jakob fürchtete sich sehr und ihm wurde Angst. Also fürchtete sich sehr hätte gereicht. Sehr bestärkt schon und wenn der nochmal betont hat und ihm wurde Angst, dann sehen wir den Kerl im Prinzip zittern wie Espenlaub. Aber ganz wichtig, Jakob lässt sich von dieser Angst nicht lähmen. Er schreitet unverzüglich zur Tat. Er teilt seinen Tross in zwei Hälften und legt diese sicher ein gutes Stück auseinander. Steht zwar nicht da, aber anders hat das Unterfangen keinen Sinn. Denn die Logik ist ja, wenn Esau das eine Lager überfällt, hat das andere die Gelegenheit, möglichst unbemerkt zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen. Geht nur, wenn die ein gutes Stück auseinander liegen. Bis hierher sehen wir Jakob allein in menschlicher Kraft, Klugheit, Weisheit, Planung am Werk. Ich habe gesagt, die Reihenfolge ist nicht ganz optimal. Die lässt geistliche Defizite bei Jakob hier erkennen. Aber er belässt es nicht dabei, bei menschlichen Planen. Wenn auch die Reihenfolge verkehrt ist, so besinnt er sich, nachdem er das Seine getan hat, doch auf den, der allein wirklich helfen kann. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak. Positiv mag man an dieser Formulierung deuten, dass Jakob sich damit bewusst in die Linie des Segens unter Verheißung stellt, die Gott den Vätern Abraham und Isaak gegeben hat. Das dürfte sicher auch eine ganz bewusste Formulierung so sein. Er nimmt damit für sich als Träger des Erstgeburtsrechts in Anspruch, was Gott darauf gelegt hat an Segen. dass er Gott aber eben nur als Gott Abrahams und Isaaks und nicht mit einer Silbe auch als seinen Gott anspricht, ist für mich ein Indiz, wie ich schon sagte, dass Jakob noch nicht ganz in einer wirklich engen persönlichen Beziehung zum Herrn angekommen ist. Dennoch hält er ihm die Verheißungen vor, die dieser ihm gegeben hat. Du bist's, der mich in diese Lage gebracht hat. Du hast zu mir gesagt, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Er nimmt den Herrn damit in die Verantwortung. Du stehst in der Pflicht, mir beizustehen, denn ich bin ja in diese Lage geraten, weil ich getan habe, was du gesagt hast. Rette mich von der Hand meines Bruders. Und dann legt der Vers 13 nochmal argumentativ nach, du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja, Gutes will ich dir tun. Jakob nimmt Gott beim Wort. Er hält ihm sein Wort vor. Er nagelt ihn darauf fest. Er fordert, dass er dazu steht. Und das ist richtig und wichtig. Das ist kein Versuchen Gottes. Wir dürfen vom Herrn nicht fordern, was er uns nicht zugesagt hat. Das wäre Anmaßung. Aber wir dürfen sehr wohl von ihm einfordern, was er zugesagt hat. Das ist Glaube. Dann aber plant Jakob auch schon wieder seinen nächsten menschlich-strategischen Schritt. Am nächsten Morgen sondert er aus seinen Herden ein beeindruckendes Geschenk für Esau aus. Ich hatte letzten Sonntag schon die Zahlen genannt und darauf hingewiesen, insgesamt 580 Schafe, Ziegen, Kamele, Kühe und Esel teilt er in drei Herden auf und schickt sie mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung nacheinander Esau entgegen. So soll Esau mit jeder Herde, die ihm begegnet, gnädiger gestimmt werden, seinem Bruder Jakob gegenüber, der ihm das Erstgeburtsrecht abgeluchst hat. Und die Knechte, die die Herde begleiten, sollen Esau sagen, das ist ein Geschenk von Jakob, gesandt an meinen Herrn, an Esau, und Jakob selbst ist hinter uns. Denn Jakob sagte sich, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Wir sehen, wie ernst Jakob die Lage nimmt und wie er alles Menschenmögliche tut, um sie zu entschärfen. Und er tut noch mehr, in der folgenden Nacht steht er auf, nimmt seine beiden Frauen, die beiden Mägde, seine 11 Söhne, führt sie samt den Herden über den Jabbok, und er bleibt allein zurück. Die letzten Tage hatte er ohne Ruhe und Rast geplant und geschafft und gemacht. Jetzt kann er nichts mehr tun. Jetzt braucht er Ruhe, um sich innerlich auf das einzustellen, was ihm die nächsten Tage erwartet. Allein mit seinen Sorgen und Ängsten steht er draußen in der Nacht. Wir sehen bei Jakob in dieser ganzen Situation beides. Die Angst, ganz klar, die wird biblisch ganz klar benannt, und trotzdem auf der anderen Seite den Mut, mit dem er im Vertrauen auf den Herrn die Angst überwindet. Das eigene Planen und Handeln und das Vertrauen auf den Herrn. Wenn auch nicht immer in der ganz richtigen Reihenfolge, aber im Grundsatz durchaus in der richtigen Kombination. Und dann urplötzlich lesen wir, da rang ein Mann mit ihm. Aus dem Nichts ist dieser Mann da. Es ist kein Traum, es ist keine Vision, es ist ein ganz reales Geschehen, ein ganz realer Kampf. Mitten in der Nacht, in der die Angst vor der Zukunft dem Jakob ohnehin schon die Kehle zuschnürt, da wird er aus dem Nichts heraus von einem Fremden gepackt. Wo der herkommt, wie er aussieht, warum er mit Jakob ringt, wer er ist, all das wird nicht gesagt. Er ist einfach da und hat den Jakob am Wickel. Aber Jakob merkt recht bald, mit wem er es zu tun hat. Der lebendige Gott selbst tritt ihm hier entgegen. Da ist die spannende Frage, warum stellt sich Gott dem Jakob hier entgegen? Warum wird Jakob von Gott, unter dessen Segen und Verheißung er doch steht, angegriffen? Darauf gibt's auf den ersten Blick keine Erklärung. Das muss zunächst reine Verwunderung hervorrufen. Anders wär's, wenn Jakob auf einem eigenwilligen, falschen Weg wäre. Das kennen wir ja von Biliam, als der auf seiner Eselin gegen den Willen Gottes unterwegs ist. Da tritt ihm der Engel des Herrn in den Weg, um ihn vom falschen Weg abzuhalten. Aber das ist ja bei Jakob gerade nicht der Fall. Jakob hat von Gott selbst den Befehl, kehre zurück ins Land deiner Väter. Jakob ist also genau auf dem Weg, den Gott ihm geboten hat. Und nun stellt sich Gott ihm entgegen. Was soll denn das jetzt? Wir sehen hier tatsächlich keine Feindschaft Gottes gegen Jakob, sondern eine Prüfung. Calvin sagt in seinem Kommentar dazu, alle Knechte Gottes müssen solche Kämpfe bestehen. Wir haben nicht nur unter seinen Fahnen zu kämpfen, sondern er steigt auch gleichsam als unser Widersacher auf den Kampfplatz herab, um unsere Kraft zu erproben. Wir sollen wissen, dass er es ist, der unseren Glauben prüft und dass wir es in jeder Versuchung in Wahrheit mit ihm zu tun haben. Ist ganz wichtig, und dass wir es in jeder Versuchung in Wahrheit mit ihm zu tun haben. Es folgt ein hartes Ringen, der Kampf zieht sich möglicherweise über Stunden bis in die Morgendämmerung hinein. Es ist eine der merkwürdigsten Szenen, die uns die Bibel berichtet. Gott im Handgemenge, im Ringkampf, ganz körperlich, ganz real mit einem Menschen. Und das vielleicht stundenlang. Und der allmächtige Gott vermag es nicht, diesen Mann zu bezwingen. Nach langem Kampf lesen wir die ganz unglaubliche Feststellung, und als er, nämlich Gott, sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk, und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Es macht den Eindruck, dass der allmächtige Gott mit einem unfairen Schlag unter die Gürtellinie diesen Kampf nun endlich für sich entscheiden will. Es war natürlich kein Schlag unter die Gürtellinie. Gott berührt das Hüftgelenk Jakobs und verrenkt oder verletzt dort einen Nerv oder eine Sehne. Aber immer noch ist der Kampf nicht entschieden. Jakob lässt auch weiterhin nicht los. Schon zeigt sich im Osten der erste Hauch der beginnenden Morgenröte. Da sagt der Herr zu Jakob, lass mich los. Warum will der Herr weg, bevor es hell wird? Kommen natürlich viele fantastische Überlegungen auf. Ich denke, der Herr überfiel Jakob in der Finsternis. Im Dunkel will er wieder verschwinden. Das ist der Sinn dieser Szene und Begegnung. Sie ist geprägt vom Dunklen, Unheimlichen, Unbegreiflichen. Gott entzieht sich wieder, bevor sehr viel Licht in die Begegnung kommt. Aber so einfach lässt Jakob ihn nicht gehen. Jakob sagt nein. Halten wir uns das Unglaubliche dieser Situation vor Augen. Der allmächtige Gott sagt zu Jakob, lass mich los. Und das kleine, ängstliche und verzagte Menschlein Jakob sagt, nö, kannst du dir abschminken. Kommt gar nicht in Frage. Und er hält Gott fest mit all seiner Kraft. Und Gott kommt nicht von ihm los. Der allmächtige Gott, der durch sein Wort Himmel und Erde geschaffen hat, der dem gebietet, was nicht ist und es steht da, der kann sich dem Griff dieses Menschleins nicht entwinden. Weil diese ganze Begegnung in all ihren Facetten so völlig gegen unser Vorstellungsvermögen geht, eigentlich auch gegen unser geistliches Vorstellungsvermögen, reden viele von einem Mythos. Diese Geschichte vom Kampf Jakobs am Jabok sei nur eine bildhafte Erzählung, um uns zwar eine geistliche Wahrheit zu vermitteln, aber die natürlich in Wirklichkeit nie so geschehen sei. Nein, liebe Geschwister, es ist kein Mythos. Es ist für unser geistliches Leben, für unsere persönliche Beziehung zum Herrn einer der bedeutendsten und gewaltigsten Berichte der Bibel. Wirklich mit ganzem Ernst, der bekommt viel zu wenig Würdigung, ist einer der bedeutendsten und wichtigsten Berichte der Bibel für unsere persönliche Beziehung zum Herrn. Denn er gibt uns Antwort auf die wichtige Frage, wie kann es sein, dass ein Mensch mit Gott ringt und siegt? Denn das ist die Aussage. Mehrfach wird es betont. Auch der Schlag auf die Hüfte des Jakob setzt diesen nicht außer Gefecht, er ist nicht geschlagen. Auch nach diesem Tiefschlag hält Jakob fest, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Denk nicht eine Sekunde dran, dich vom Acker zu machen, bevor du mich gesegnet hast. Keine Chance, ich lasse dich nicht los. Und was so einen Hauch von Dreistigkeit hat, ist ja in Wirklichkeit vor allem verzweifelter Glaube. Wir haben als Lesung das Gleichnis vom unverschämten Freund gehört. Wir könnten auch das Gleichnis von der bittenden Witwe, die auch recht unverschämt dem Richter gegenüber begegnete, nehmen. Es ist doch vor allem verzweifelter Glaube. Jakob weiß, ich habe zwar die letzten Tage gerödelt und geschafft, was ich kann, aber ohne den Segen Gottes ist all mein Tun umsonst, nichts wert. Und deshalb klammert er sich an den Herrn, weil er weiß, allein von Gott kann mir Hilfe kommen. Und bevor der mir seine Hilfe nicht nochmal ausdrücklich bestätigt hat, kommt er mir nicht aus, lass ich ihn nicht los. Jetzt ist aber die spannende geistliche Frage, wieso ist der Griff des Jakob so stark, dass der allmächtige Gott sich nicht losreißen kann? Die Antwort hatten wir im Grunde schon gehört in den Versen 10 und 13. Da begründet Jakob zweimal sein Gebet mit den Worten, der du zu mir gesagt hast. Vers 10 und Vers 13 nochmal, du hast gesagt. Jakob hält Gott sein eigenes Wort vor. Er erinnert Gott an die Verheißung, die er ihm gegeben hat. Und diese Verheißung ist die Kette, die Gott an Jakob bindet. Und das ist eben ein ganz entscheidender Unterschied auch vom Gott der Bibel zum Gott des Islam. Der bleibt bei allen positiven Facetten, die ihm der Islam auch zumisst, immer ein Gott der Willkür, der sich nie dem Menschen gegenüber an sein Wort bindet. Aber Gott bindet sich an sein Wort und mit seinem Wort bindet er sich damit an die Seinen. Deshalb haben wir vor der Predigt gesungen, er hat sich gebunden an sein Wort. Wo Gottes Wort ist, wo seine Verheißung ist, da muss auch Gott selber sein. Er kann nicht anders. Wenn ein Wort von Gott gegeben ist, kann er es nicht zurücknehmen. Er muss dazu stehen. Und darin ruht die Kraft Jakobs. Wer eine Verheißung Gottes hat, der hat auf dieser Verheißung einen uneinnehmbaren Stand, auch dem allmächtigen Gott gegenüber. Und Jakob lässt sich, und das ist ganz wichtig, vom feindseligen Gebaren Gottes nicht beirren. Das ist ja auch der Sinn dieser Begegnung und auch ihre seelsorgerliche Bedeutung für uns. Wir erleben ja auch immer wieder Situationen, wo Dinge schiefgehen, aus dem Ruder laufen, wo wir verzweifelt sind und sagen, Herr, was soll das Ganze jetzt? Bin ich dir egal geworden? Und wir empfinden das Verhalten Gottes als gleichgültig bis feindselig. Genauso wie Jakob hier zunächst. Aber Jakob lässt sich von diesem Verhalten nicht beirren. Er hält an Gott fest, ganz egal, wie feindselig dieser sich dem Scheine nach gebärden mag. Und dieses Festhalten ist ja das Wesen dieses Kampfs. Es ist kein Boxkampf. Wir lesen nichts von Schlägen und Tritten. Es ist ein Ringkampf. Und im Ringkampf halten sich zwei fest. Jakob hält den Herrn fest mit dessen Wort. Bis dieser sagen muss, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Vers 29. Gott selbst sagt zu Jakob, ja, du hast mich besiegt. Niemals wäre das möglich gewesen, wenn Jakob nicht die Verheißung Gottes gehabt hätte. Aus seiner Kraft geht's nicht. Aber mit dieser Aussage, du hast überwältigt, bestätigt der Herr, du hast recht. Ich bin verpflichtet, dir zu helfen und dich zu beschützen. Ich habe kein Recht zu gehen, bevor ich dich gesegnet habe. Trotzdem sehen wir, dass Jakob auch nach dieser Begegnung mit Gott von Angst erfüllt ist. Als er Esau dann mit seinen 400 bewaffneten Mann von ferne kommen sieht, noch einmal stellt er seinen Tross um, Die Mägde und ihre Kinder stellt er ganz vorn hin, das sind dann schon die ersten Verse, Kapitel 33. Dann folgen Lea und ihre Kinder und ganz am Schluss, am sichersten Platz, folgt Rahel mit Josef. Wir atmen vielleicht tief durch, wenn wir das lesen. Jakob setzt knallhart Prioritäten. Er entscheidet, er sieht die Gefahr, er weiß, das Leben eines jeden Einzelnen von uns, Mann und Maus, ist akut höchst gefährdet. Und er entscheidet knallhart, wen er am ehesten in welcher Reihenfolge zu opfern bereit ist und wer im Zweifel bis zum Schluss übrig bleiben soll. Brutal, knallhart. Wir sehen, Jakob rechnet auch nach dieser Begegnung mit Gott mit dem Schlimmsten. Dass wir die Verheißungen Gottes haben, heißt eben nicht, dass die Angst und die Sorge damit notwendigerweise verflogen wäre. Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Angst und Glaube sind auf zwei verschiedenen Ebenen angesiedelt. Und deshalb schließen die sich leider nicht aus. Mir wäre es auch viel lieber, das würde sich immer notwendigerweise ausschließen und im Vertrauen auf den Herrn wäre jede Sorge sofort komplett von uns gewichen und nur noch Eitelfreude und Sonnenschein in unserem Herzen. Aber die sind auf zwei verschiedenen Ebenen angesiedelt. Angst ist ein Gefühl und Glaube ist Wissen. Und Wissen und Gefühle haben nur manchmal miteinander zu tun und unser Wissen kann unsere Gefühle nicht beliebig steuern. Aber deshalb, auch wenn die Knie zittern und das Herz bebt, im Kopf haben wir die Verheißung, der Herr ist bei uns. Und Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, Mut ist die Überwindung von Angst. Das sehen wir sehr deutlich bei Jakob. Im Vertrauen, und dann kommt ganz wichtig noch zum Schluss der Predigt heute, 1. Mose 33, 3. Jakob kommt nicht ganz hinten. Im Vertrauen auf den Herrn tut Jakob, was man tun muss. Er geht selbst voraus. Er schickt nicht die Frauen und die Kinder voraus und nimmt selbst den sichersten Platz ganz am Schluss ein. Er selbst begegnet der Gefahr als Erster. Er stellt sich schützend vor die Seinen. Das ist biblische Ethik. Wir haben uns neulich dieser Tage erst unterhalten, dass es eine Schande ist, grob rechtswidrig, dass an unseren Schulen vom Staat Ethik unterrichtet wird. Geht gar nicht. Denn der Staat ist zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtet. Und Ethik ist niemals weltanschaulich neutral. Ethik ist gelebter Glaube. Das sehen wir hier sehr deutlich. Biblische Ethik ist, der Mann geht seiner Familie voraus und schützt sie. Es gibt auch eine ganz andere Ethik. Das haben wir gesehen, wenn ein Vater den Untergang des Schlepperboots überlebt, weil er die Schwimmweste trägt. Seine Frau und seine Kinder ersaufen, weil sie keine Schwimmweste haben. Das ist satanische Ethik. Ethik entsteht aus ihrer jeweiligen Weltanschauung. Jakob kann trotz aller Angst mutig vorausgehen und tun, was er als Mann tun muss. Denn er hat den Herrn nicht losgelassen. Er hat gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und so weiß er den Herrn auch jetzt an seiner Seite. Und liebe Geschwister, dass wir das in solchen Zeiten auch immer wieder tun. Dem Herrn sagen, ich lasse dich nicht. Und wenn's verzweifelter Glaube ist, dass wir uns an ihm festkrallen und sagen, egal wie die Not auch ist und egal wie feindselig du dich mir gebärdest, ich lass dich nicht los. Ich hab dein Wort und da kommst du nicht aus. Amen.